Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, Fabian und Daniel. Ich bin Fabian, Daniel natürlich hier wie immer im Zoom-Meeting. Daniel, frohes Neues, wobei frohes Neues natürlich jetzt nur im regulären Podcast-Kontext. Wir haben uns heute schon im Radiostudio gesehen und gemeinsam die nächste Radiofolge aufgenommen, aber trotzdem auch hier frohes Neues für dich.
Ja, danke. Auch dir natürlich ein frohes Neues. Nochmal, aber kann man sich, glaube ich, gar nicht oft genug sagen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja. Auf dass das Jahr 2025 nochmal geiler für dich wird als 2024.
Das wünsche ich dir auch. 2024 war für uns beide ja relativ ereignisreich. Also sowohl privat als auch hier in unserem gemeinsamen Hobby, in unserem Podcast-Baby. Aber wir haben ja beide einiges erlebt und es hat Kraft gekostet, und aber es waren primär eigentlich schöne Entwicklungen und schöne Momente, und das sollte bitte in diesem Jahr so weitergehen. Und das wünschen wir natürlich auch den Leuten, die uns hören. Ich hatte ja kurz nach Neujahr so eine Abfrage gemacht, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr euch wünscht für das Jahr. Da waren viele schöne Sachen bei, die ich auch dann kommentiert habe. Ich oder wir drücken euch alle Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht dieses Jahr, dass das ein gutes Jahr für euch alle wird.
Auf jeden Fall, so sieht's aus, liebe Leute. Wir haben jetzt wenige Stunden vor dem 6. Januar, also drei heilige Könige, und waren heute aber schon mal recorden. Daher haben wir in dieser Folge vor, uns ein bisschen knapp und kurz zu halten, sodass wir gar nicht groß drum herum reden wollen, sondern direkt starten möchten. Oder wie man im Bergischen Land sagt, wo der Fabian wohnt und thront, starten.
Starten. Ja, die Radiofolge heute, die war relativ kräftezehrend, muss man sagen. Wir hatten, wie schon angekündigt, den Bruder von El Medina zu Besuch, der in unserer letzten Radiofolge besprochen wurde, das sechsjährige Mädchen, das ermordet wurde. Dementsprechend war es eine relativ emotionale und kräftezehrende Folge. Es hatte da so einen kathartischen Moment während der Aufnahme, wo wir alle vier im Studio feuchte Augen hatten und kurz vorm Heulen waren. Aber es war, es war ein guter Tag, aber wir sind dadurch emotional und auch von der Energie her etwas angekratzt und wollten dann heute Abend einfach nur schnell zur Sache kommen. Aber wir wollten trotzdem liefern, deswegen sind wir jetzt hier.
So sieht's aus. Der Podcast Lieferando Service Numero Uno ist am Start. Dann legen Sie doch mal bitte los.
Ja, das ist jetzt ja so ein sehr, sehr ungewohnter Kaltstart, aber ich begebe mich rein in diesen Fall. Und zwar ist das, wie auch der Fall des Ehepaars Schemmer, der Fall, den wir bei der Krombacher Brauerei an unserem Hochzeitstag, wollte ich sagen, unserem Geburtstag besprochen haben. Und dann aber auch kurz danach hier im Podcast. Das ist auch einer dieser Fälle, auf die ich aufmerksam geworden bin, durch eine SWR-Doku. Denn der verurteilte Täter hat sich, wie auch im Fall Schemmer, an diesen deutschen Kriminologen und Profiler Stefan Harbort gewandt, mit der Hoffnung, dieser möge doch seine Unschuld nachweisen oder zumindest berechtigte Zweifel an seiner Schuld zutage fördern.
Ja.
Du hast es dir jetzt sicherlich denken können, da ist also jemand verurteilt, da sitzt jemand im Gefängnis und der hat einfach diesen letzten Strohhalm ergriffen, um da nochmal irgendwie ein Wiederaufnahmeverfahren ans Laufen zu bekommen. Dafür muss man ja neue Beweise liefern, konkrete Zweifel am Ursprungsverfahren oder eben, wie gesagt, komplett neue Fakten.
Mhm.
Also du musst entweder nachweisen können, dass das Gericht dir gegenüber befangen war, dass es irgendwelche Formfehler gab, oder du musst komplett neue Beweise bringen, um das dann irgendwie möglich zu machen.
Und wie läuft das dann genau ab? Das heißt, man hat einen Anwalt und der stellt dann einen entsprechenden Antrag und muss dann einmal vorsprechen, oder wie ist das?
Genau, ja. Wobei das natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt sehr, sehr wenige Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland, weil es eben schwer ist, neue Beweise zu finden, die dann beim ersten Mal nicht gewürdigt wurden, beziehungsweise Beweise, die beim ersten Mal als nichtig betrachtet wurden, die kannst du dann auch nicht mehr wieder neu, den kannst du keine neue Wichtigkeit verleihen, beispielsweise.
Ja, ja.
Das ist dann immer schwierig, wenn dann Sachen in der ersten Beweisaufnahme zwar gesehen werden, aber als unwichtig hingestellt werden, dann können die noch so relevant sein in der späteren Betrachtung, das macht dann halt keinen Unterschied mehr. Und Wiederaufnahmeverfahren aufgrund von Befangenheit oder Verfahrensfehlern, Das ist natürlich auch immer da unterstellst du dem Gericht ja schon auch Massives, ne? Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Das macht man ungerne, weil man das quasi neue Gericht dann nicht so gegen sich aufbringen möchte, weil denen ist dann ja klar, okay, du hast da jetzt schon mal irgendwie das Vorgericht der Befangenheit beschuldigt, du bist wahrscheinlich irgendwie querulantisch unterwegs. So.
Ja, ja, klar. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Gerichte so eine Art Loyalität auch haben. Also in dem Moment, wenn halt quasi deine Kollegen beschuldigt werden, irgendwie Fehler gemacht zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass man dann als Richter auch erstmal skeptisch reagiert und die Sache ganz genau prüft. Denn unterm Strich muss man ja unterstellen oder davon ausgehen, in einem Rechtsstaatssystem, dass alles sachlich, fachlich und auch neutral beurteilt wurde.
Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich immer wieder auch Beispiele von Gerichten, die vorangegangene Urteile aufheben und die das dann ganz, ganz anders sehen als ihre Amtskollegen. Also das sind letzten Endes ja auch nur Menschen, die ihrem Ermessen folgen, ne? Die halt ja. die Beweise und die Anhörungen, die Aussagen dann in eine bestimmte Reihenfolge bringen und dann letzten Endes auf ihr Gefühl vertrauen müssen. Wenn ja. es keine handfesten Beweise gibt, so wie jetzt in diesem Fall, ist das eben einer der Prozesse, wo es eben sehr stark darauf ankommt, wie man einzelne Dinge gewichtet.
Mhm.
Aber der Reihe nach. Boah, meine Stimme ist schon wieder so ein bisschen kratzig. Ich werde das irgendwie nicht mehr los. Das ist schon seit Wochen, verfolgt mich das. Das ist wirklich zum Kotzen.
Ich kann es nicht oft genug sagen, Schwarzkümmelöl.
Ist das nicht auch das, was du gesagt hast, was mir beim Bartwuchs helfen wird?
Habe ich? ja, genau.
An den Rizinusöl war das.
Reib dich damit ein. Ah ja, stimmt, ja. Das ist Rizinus. Ja, okay. Nicht Rhinoceros-Öl. Ja, okay, mach du mal.
Wir sind am 25. November 2010, also ich steige jetzt einfach mal in den Fall ein. Wir haben jetzt ein bisschen drumherum geredet und ich will jetzt einfach zur Geschichte kommen.
Ich bin davon überzeugt, dass du einfach Bock hattest zu labern.
Habe ich auch, auf jeden Fall, aber ja, nicht mit meiner Stimme. Ich will sehen, dass die den Fall noch durchhält.
Okay.
25. Dezember 2010, da werden in Südfrankreich in der Nähe der spanischen Grenze zwei männliche Leichen gefunden. Ein älterer Herr und ein deutlich jüngerer Mann. Zwischen den Fundorten liegen einige Kilometer, sodass erstmal quasi die Leichen unabhängig voneinander gefunden wurden. Aber es ist relativ schnell klar, dass diese Funde irgendwie zusammengehören. Beide Männer wurden mit einem Schuss in den Kopf getötet. Beide sind in Teppiche eingerollt und über die Teppiche dann nochmal so eine schwarze Folie, die mit so Panzertape befestigt wurde quasi.
Mhm.
Also die sind sowieso Mumien fest eingerollt. Als sich dann auch noch relativ schnell herausstellt, dass die beiden Getöteten Vater und Sohn sind, da ist dann natürlich klar, dass die Taten irgendwie zusammenhängen. Also die beiden Leichen werden relativ schnell als Dieter und Heiko Mundo identifiziert. Das ist ein Vater und sein Sohn aus Kelkheim in der Nähe von Frankfurt.
Die wurden einzeln sozusagen eingepackt, sag ich mal.
Genau, die wurden nicht zusammenverpackt. Die Fundorte, wie gesagt, einige Kilometer auseinander. Das Ganze ist in der Nähe von Perpignan in Südfrankreich.
Mhm.
Mir bekannt, weil ich da mal eine Horrorerfahrung im Camping gemacht habe. Ein FKK-Camping, von dem ich nicht wusste, dass es FKK-Camping ist. Mit irgendwie 12 Jahren oder so hatten wir schon mal das Thema. Aber wunderschöne Gegend an sich.
Mhm.
Die französischen Behörden untersuchen die Tatorte und die sind sich relativ sicher, dass die beiden Leichen da erst am Vorabend, am 24. November abgelegt wurden. Das wird auch noch eine Rolle spielen.
Okay.
Man setzt sich jetzt natürlich mit den deutschen Behörden in Verbindung und gibt da an, dass man die beiden Leichen gefunden hat. Die sollen jetzt quasi in Deutschland Hinterbliebene ausfindig machen, finden aber nur einen weiteren Sohn, also einen Bruder von Heiko, von dem Toten. Der ist allerdings aktuell nicht da, der ist in Deutschland nicht anzutreffen. Markus Mundo, der zweite Sohn des Toten, der ist verschwunden und Freunde sagen den Behörden dann aus, dass der auf den Kanarischen Inseln Mountainbiken ist. Also der ist ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer und in den Wintermonaten überwintert er oft irgendwo auf den Kanarischen Inseln, um Fahrrad zu fahren, um da seinem Hobby nachzugehen und ist häufiger längere Zeit einfach nicht in Deutschland.
Klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich cool, muss ich sagen, nach einem coolen Hobby. Was haben denn die beiden überhaupt in Südfrankreich gemacht?
Ja, das ist erstmal die Frage, die man nicht beantworten kann. Also es gibt, in deren Umfeld sind keine Reisepläne bekannt oder so.
Hm.
Und ja, wie gesagt, Markus Mundo, den älteren, den anderen Sohn, den zweiten Sohn, jüngeren Sohn, kann man nicht erreichen. Der überwintert da irgendwo wieder bei seinem Fahrradcamp. Der hat versucht, irgendwie als Radprofi Fuß zu fassen. Das ist aber natürlich ein sehr, sehr schweres Feld, wo man auch wo nur so die absolute Weltspitze Geld verdient. Und der hat dann so einen Fahrradladen und bietet immer wieder auch so Mountainbike-Touren an und macht auch so diesen Tourguide dann häufig auf den Kanarischen Inseln und finanziert sich eben so auch sein eigenes Überwintern dort. Der ist dann immer mit so einem Lieferwagen unterwegs, den hat er sich gekauft und umgebaut, den nennt er das El Mundo Mobil, das ist so ein umgebauter Van, in dem er auch wohnen kann, und so bleibt er dann relativ spartanisch in den Wintermonaten eben in Spanien in seinem Bus und lebt also quasi nur fürs Fahrradfahren. Diese Begeisterung fürs Fahrradfahren wurde ihm in die Wiege gelegt, auch sein Vater ist ein begeisterter Fahrradsportler und der hat quasi den Sohn schon früh dahin bewegt und diese Richtung vorgegeben. Und auch Heiko Mundo, der zweite Tote, der blind geboren ist, ist immer mitgenommen worden. Also Vater Dieter hat dann immer so ein Tandem mit Sohn Heiko gefahren, dass der trotz seiner Blindheit auch an diesem Familienhobby teilhaben konnte.
Boah, das finde ich, das klingt nach so einer sehr innigen Vater-Sohn-Beziehung, auch nach so einer sehr emotionalen Situation, kann ich mir vorstellen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder emotionale Momente gegeben haben muss. Und so vom Tatendrang des Vaters, aber auch von der positiven Energie dahinter steckt, finde ich, das klingt das auf jeden Fall jetzt erstmal sehr, sehr toll, muss ich sagen.
Ja, das war halt das Verhältnis der Söhne insgesamt zum Vater wird als sehr, sehr gut beschrieben.
Ja.
Also natürlich verbunden durch dieses Hobby, aber auch darüber hinausgehend. Die Mutter ist vor einiger Zeit verstorben, aber das hat dann so nach äußerer Wahrnehmung zumindest den Rest der Familie nur noch mehr zusammengeschweißt. Und man hat dieses Hobby, was verbindet, aber auch darüber hinaus ist man irgendwie auf gutem Fuße, wobei natürlich Heiko immer so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit benötigt aufgrund seiner Blindheit. Der ist allerdings auch sozial sehr gut integriert. Der hat einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis über so eine blinden Selbsthilfegruppe quasi. Mhm. Und da auch eine Freundin kennengelernt. Dazu kommen wir auch später noch.
Mhm. Okay. Wie alt sind die Söhne denn?
Die sind so Ende 30.
Okay.
Also beziehungsweise Markus wurde 71 geboren. Ja. Also die gehen so auf die 40 zu. Ich glaube Heiko ist schon 40, Markus ist etwas jünger. Die Polizei ermittelt jetzt schon mal so ein bisschen in Kelkheim, auch in Markus' Abwesenheit, und man stellt fest, dass beide Mundos, also beide Todesopfer, am 11. November 2010, also 14 Tage vor der Auffindung, das letzte Mal lebend in Kelkheim gesehen wurden. Zumindest Dieter. Bei Heiko ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Da steht noch im Raum, dass der auch eventuell am 14. nochmal gesehen worden sein könnte.
Ja.
Aber richtig bestätigt ist bei beiden dieser 11. November, also 14 Tage vor dem Auffindedatum. Vielleicht auch 11 Tage, wenn man davon ausgeht, dass Heiko wirklich nochmal am 14. gesehen wurde. Das aber so ein bisschen wackelig. Wie gesagt, das ist so ein Streitpunkt.
Mhm. Okay.
Die französischen Behörden ermitteln quasi erstmal exklusiv, weil der Mord ja da auf deren Territorium stattgefunden hat. Und das wird auch immer so ein Punkt sein, der dann später für Unmut sorgt bei dem Gerichtsprozess, dass die deutschen Behörden die Ablageorte der Leichen erst 5 Monate nach den Leichenfunden in Augenschein genommen haben. Und da kann natürlich relativ viel passieren, so in der freien Natur. Ne?
Na, auf alle Fälle.
Am 7. Juni 2011 wird dann die Polizei endlich Markus Mundos habhaft. Also der kommt dann quasi wieder zurück nach Deutschland und meldet sich bei der Polizei. Der hat dann auch schon einige Zeit wieder in Deutschland gelebt. Also der ist quasi so, ich glaube Ende April nach Deutschland zurückgekehrt. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber schon einige Zeit, bevor er mit der Polizei das erste Mal spricht.
Aber er wurde schon irgendwie informiert, irgendwie im Vorfeld, dass er noch irgendwie auf den Kanarischen Inseln war, oder?
Nee.
Er war quasi wirklich abgeschottet, isoliert. Er hatte vielleicht auch keine Technik dabei, kein Handy oder was auch immer und war nicht erreichbar.
Das kommt jetzt ein bisschen knüppelhart für ihn. Also er kommt nach Deutschland zurück nach seiner Wintersaison.
Ja.
Die französischen Behörden haben ihre Ermittlungen beendet. die deutschen Behörden haben schon so ein bisschen, wie gesagt, so rumgehört, während Markus noch auf den Inseln war, aber haben noch keine Ermittlungen angestoßen. Also man hat sich so ausgetauscht mit den Franzosen, aber hat noch keine Ermittlungen gestartet. Und Markus kommt jetzt nach Hause, findet das gemeinsame Wohnhaus verlassen vor. Bruder und Vater sind nicht da. Er meldet die aber auch nicht als vermisst. Und so trifft ihn dann irgendwie 5-6 Wochen nach seiner Heimkehr die Polizei an und konfrontiert ihn damit, dass sein Bruder und sein Vater tot in Frankreich gefunden wurden, und fragt ihn, warum er denn zum Geier nicht eine Vermisstenmeldung aufgegeben hat.
Ach, wie krass. Okay.
Es ist ja auch ein bisschen seltsam, ne? Also du kommst nach Hause, hast überwintert und ja, kommst in der im gemeinsam bewohnten Haus wieder an, findest da niemanden und lebst dann einfach so vor dich hin weiter, ne?
Ja, total seltsam. Aber da muss ich nochmal fragen, er war also wirklich nicht erreichbar auch in Frankreich? Also genau. Läuft das nicht so ab, weil er sein Handy nicht dabei hat oder was?
Wie da die genauen Umstände sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hatte er kein Handy dabei oder sowas oder eins, dessen Nummer nicht bekannt war, keine Ahnung.
Und er hatte wahrscheinlich auch keine Familie und Heiko dementsprechend auch nicht. Also ich kann es mir jetzt so schlecht vorstellen heutzutage, auch im Jahr 2010 nicht, dass er nicht irgendwie informiert wurde.
Ja, ist auf jeden Fall so. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die deutschen Behörden sich erst zu spät dann auch eingeschaltet haben. Die französischen Behörden haben dann quasi so vor sich hin ermittelt und haben dann vielleicht auch den Deutschen so dieses Feld überlassen, okay, informiert mal die Familie. Die haben das aber dann erst sehr, sehr spät getan. Vielleicht auch so eine Kompetenzgeschiebe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall,
ja, okay.
Auf jeden Fall erfährt er es am 7. Juni 2011, also lange, lange Zeit nach Auffindung der Leichen.
Total absurd, aber okay.
Er hat seine Familie nie als vermisst gemeldet, also Vater und Bruder, weil beide erwachsen sind und hingehen können, wo sie wollen. Das sieht auch er so. Er sagt nun aus, dass er im Dezember schon mal nach Hause gekommen ist, das Haus da auch schon leer vorgefunden hat, dann zwischendurch aber nochmal unterwegs war, ihm das aber alles irgendwie gar keine Bauchschmerzen bereitet hat, weil sein Vater und sein Bruder immer die Idee hatten, eine Finca auf Mallorca zu kaufen, um sich da zur Ruhe zu setzen oder vielleicht auch zu überwintern, erstmal so, wie er das macht. Und er dann einfach davon ausgegangen ist, dass die, ohne Bescheid zu sagen, ohne irgendwelche Nachrichten zu hinterlassen, einfach den Winter über irgendwo eine Finca gemietet haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen, also dass wenn er wirklich davon ausgeht, dann spricht das ja eher dafür, dass das so eine Familie ist, wo Kommunikation keine so große Rolle spielt, ne? Weil die hätten ja zumindest irgendwie einen Zettel hinterlassen oder eine Nachricht, ey, Markus, keine Sorge, wir sind im, keine Ahnung, März wieder da, wir sind mal ein halbes Jahr in Spanien oder so. Also es kommt mir sehr, sehr komisch vor, diese Aussage.
Finde ich auch.
Aber das ist jetzt erstmal seine Aussage der Polizei gegenüber. Der ermittelnde Polizeibeamte Jochen Adler, den nenne ich jetzt namentlich, weil der in dieser Doku auch interviewt wird, der hat direkt ein schlechtes Gefühl. Der sagt in dieser Doku, also die haben das Markus Mundo erzählt, der hat quasi seine Version gegeben und der hat dann geweint, getrauert. Der ist dann, dieser Jochen Adler ist mit seiner Kollegin dann weggefahren vom Grundstück. Beide haben sich angeguckt und beide haben gesagt, das war Schauspiel. Also den war,
okay.
Die haben das direkt für Schauspiel gehalten. Ist jetzt natürlich schwierig, ne? Also vielleicht, das muss nicht unbedingt für seine Schuld sprechen, vielleicht hatte er das Gefühl, er ist vielleicht kein sonderlich emotionaler Typ, er hatte das Gefühl, er muss irgendwie starke Trauer zeigen nach so einer Nachricht und hat dann da so ein bisschen gefaked und das ist denen halt aufgestoßen. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass er schuldig ist, ne?
Kann er denn in irgendeiner Weise nachweisen, dass er auf den Kanarischen Inseln war?
Kann er, allerdings geht es da auch so ein bisschen darum, wann er auf den Kanarischen Inseln war, aber dazu kommen wir später noch.
Okay.
Also die Polizei ist sich halt relativ schnell sicher, oder zumindest diese Beamten, die Todesnachricht überbracht haben, sind sich sicher, diese Story ist irgendwie obskur mit, ich dachte, meine Familie überwintert vielleicht auch irgendwo, oder die haben sich schon eine Finca gekauft, wo die jetzt dauerhaft wohnen, kann ja auch sein. Und ja, und wie gesagt, seine Trauer, das wirkt für die so sehr nach Krokodilstränen, das scheint denen nicht echt zu sein.
Okay.
Wobei wir wissen auch, das haben wir schon oft gesagt, ne, Trauer hat verschiedene Gesichter, nicht jeder Mensch reagiert da gleich. Das ist dann, glaube ich, schon relativ schwer, dann da so, wenn da so ein Muster abweicht, direkt zu sagen, Fake. Gut, ich war nicht dabei, vielleicht hätte ich das in dem Moment auch gedacht. Ich weiß nicht, wie er das rübergebracht hat. Ne?
Ja, eben, wir waren nicht dabei, schwer einzuschätzen. Ich würde aber bei aller Erfahrung der Beamten auch eigentlich davon ausgehen, dass man das eigentlich nicht richtig bewerten kann.
Ich muss aber dazu sagen, dieser Ermittler, wie gesagt, der kommt in der Doku zu Wort Und der macht so einen sehr besonnenen Eindruck, dass der wirkt nicht wie ein Typ, der jetzt einfach mal so mit so aus der Hüfte irgendwelche Verdächtigungen schießt, sondern schon wie jemand, der nachdenkt, bevor er den Mund aufmacht. Also das muss ich kurz noch vorab sagen, ne?
Okay.
Das spricht auf jeden Fall dann wieder dafür, dass er wirklich da seinem Bauchgefühl gefolgt ist, und die Kollegin hatte ja scheinbar genau dasselbe in dem Moment.
Ja, ja, gut. Ich meine, das sind erfahrene Leute, die haben dauerhaften Kontakt mit Menschen, die arbeiten mit Menschen und haben schon viel gesehen. Von daher ist so ein Bauchgefühl wahrscheinlich gerade in dem Job total wichtig.
Definitiv, ja. Aber natürlich unter Umständen auch trügerisch. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch im Fall Schemmer, wenn du dann da einen Angeklagten oder einen Verdächtigen vor dir sitzen hast, der einfach nicht dein Cup of Tea ist, menschlich gesehen. Wo du keinen Zugang zu findest, wo du ja vielleicht auch den sogar als unangenehmen Menschen empfindest, ne, dann bist du natürlich eher geneigt, dann ja so eine Vorverurteilung vielleicht zu treffen. Ja, wenn du nicht ein unfassbar professioneller und objektiver Mensch bist. Ne? Naja, wie auch immer. Also die Polizei ist da so ein bisschen hin und her gerissen von dieser Geschichte. Hätte es da jetzt irgendwelche Urlaubspläne gegeben, da wird jetzt in der Verwandtschaft rumgefragt, in der Nachbarschaft, keiner weiß was von irgendwelchen Urlaubsplänen spontan. Und hätte es die gegeben, dann hätten die beiden ja mittlerweile auch schon wieder zurück sein müssen wahrscheinlich. Es ist jetzt ja schon wieder Sommer, es ist Juni.
Kurz nochmal zum Verständnis, sorry. Dieter war also dementsprechend Rentner?
Rentner,
oder wie?
Ja. Rentner.
Okay, insofern gut. Keine berufliche Verantwortung oder so. Er konnte mal eben theoretisch verschwinden, und Heiko in lebenslanger Dauerpflege sozusagen war da, wo Dieter ist ungefähr.
Exakt, ja. Also die hätten im Prinzip das gekonnt, die hätten einfach verschwinden können, genau. Aber ja, wie gesagt, also dieses Szenario, mal eben eine Finca gekauft und dann komplett ausgewandert, schließt die Polizei eigentlich aus. Aber sieht halt eben auch, hätten die jetzt spontan Urlaub gemacht und wirklich irgendwo überwintert, dann wären sie mittlerweile vermutlich wieder zurück. Es ist jetzt wieder Sommer. In dieser Blindengruppe, in der Heiko sehr engagiert ist, wird rumgefragt, und auch bei den Fahrradfreunden von Vater Dieter, keiner weiß was von so einer spontanen Aktion. Und auch Sandra Dittmer, die Freundin von Heiko, die hat da auch noch nie was von gehört, und die ist natürlich absolut überzeugt davon, dass zumindest sie auf jeden Fall informiert worden wäre. Also die Mundos sind zwar hin und wieder so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs, das ist jetzt nicht unbedingt eine Familie, die so eine mögliche Auswanderung oder Überwinterung an die große Glocke hängen würde, aber sie wäre definitiv de facto eingewandt worden.
Ja, okay.
Sie hat auch immer wieder versucht, Vermisstenanzeigen aufzugeben übrigens, also sie hat das auch in dieser Zeit vorher schon getan.
Aber?
Ja, sie als Nicht-Verwandte, ne, ist dann immer wieder abgewiesen worden mit der Begründung eben, ja, das sind erwachsene Menschen, die können tun und lassen, was sie wollen. Sie sagt dann auch der Polizei direkt, nachdem diese mit Heiko gesprochen hat, dass sie auch, während sie immer wieder versucht hat, Vermisstenanzeigen aufzugeben, dass sie auch den Kontakt zu Heiko gesucht hat. Denn sie wusste, der ist wieder zurück aus Spanien, der ist im Haus. Und sie hat den kontaktiert und gesagt, findest du das nicht komisch, dass dein Bruder und dein Vater nicht da sind? Und sie hat wohl nur eine sehr unwirsche Antwort bekommen. Also er war sehr unfreundlich und abweisend zu ihr.
Du meinst es Markus aber.
Markus, entschuldige bitte. Ja.
Ja, okay.
Genau, also sie hat das dann auch versucht, den Weg über ihn zu gehen, scheinbar, aber ist da sehr abgewiesen worden. Sie wollte dann auch bei verschiedenen Radiosendern in der Region, an die hat sie sich gewandt und hat die gebeten, doch so einen Suchaufruf zu starten. Die haben aber auch nichts gemacht, weil es eben keine offizielle Vermisstenmeldung der Polizei gibt. Also die hätten das nur gemacht, wenn von Amtsseite aus das irgendwie angezeigt worden wäre.
Ja, verstehe.
Also die hat sich richtig reingehangen, die hat wohl auch Mails an Markus geschrieben, und aber wird halt immer abgewiesen von ihm. Ne? So. Und das äußert sie dann bei der Polizei. Als sie dann weiß, dass die Polizei mit Markus gesprochen hat, kontaktiert sie die Polizei und sie sagt denen, dass sie da auch so auf Granit gestoßen ist, und sie sagt in einem Verhör, oder Verhör ist es ja nicht, also in einem Gespräch dann auch, dass sie ihm diese Tat oder den Mord an seinem Vater und seinem Bruder durchaus zutraut. Und das ist natürlich auch dann so ein dickes Zeichen für die Polizei, ne? Weil die haben jetzt quasi eine Person, die so intime Einblicke in die Familie hat, als eben Partnerin des Toten, und die diese Familienstrukturen vielleicht so am ehesten kennt, und die sagt, ja, dem verbliebenen Bruder traue ich das zu.
Ja, aber da frage ich mich doch, was sein Motiv sein könnte. Und ob er überhaupt dazu in der Lage war, sich eine Waffe zu besorgen.
Ja, das Motiv ist natürlich ganz klar. Er würde erben. Er hätte dann quasi das angesparte Vermögen seines Vaters. Das ist auch nicht wenig. Das ist jetzt kein reicher Mann, aber der hat sich gut abgesichert.
Ja.
Es gibt ein Haus in Kelkheim, wie gesagt, Frankfurter Speckgürtel, sicherlich auch nicht ohne Wert.
Ja, sicher.
Und man hätte halt zeitgleich auch Heiko von der Backe, der halt quasi auch immer einen Teil von allem gehabt hätte. Also Motiv Habgier, das unterstellt die Polizei einfach, weil er eben auch so ein bisschen jemand ist, der ja mit seinen fast 40 Jahren eben nicht viel vorzuweisen hat, so im herkömmlichen Sinne. Ne? Das ist jemand, der so in den Tag lebt, von der Hand in den Mund, der halt hin und wieder seine Fahrradsachen macht, aber der jetzt nicht irgendwie in der Lage ist, wirtschaftlich alleine zu stehen. So.
Oh, okay. Das heißt also, was macht der beruflich eigentlich? Weiß man das?
Ja, wie gesagt, der macht diese Fahrradgeschichten. Der macht so Fahrradmechaniker, bastelt, also repariert Fahrräder, bietet so Fahrradtouren an. Aber
ach so, hat halt immer, sowas, okay.
Das ist alles.
Okay.
Also diese,
okay, das wäre jetzt irgendwie so ein Nebenjob oder so.
Nee, das ist alles, was er macht. Dieser Traum vom Fahrradprofi, der ist halt nie aufgegangen. Wie gesagt, das ist ja auch so ein Nischensport. Das geht nur für ganz, ganz wenige Leute auf. Und so, ja, macht er halt quasi das, was so andere Leute vielleicht so mit 20 Jahren neben dem Studium machen, ist halt sein Ding halt, ne? Und das ist dann natürlich schon, keine Ahnung, wenn man dann in so ein Alter kommt, Ende 30, Anfang 40 und sich dann irgendwie so vielleicht auch Gedanken um die Zukunft macht und um Absicherung und was habe ich überhaupt erreicht im Leben, so retrospektiv wird und dann so
eine. Ja, und wie viel Zeit habe ich noch, um was zu erreichen, ne?
Genau, ne? Und das ist natürlich schon ein starkes Motiv und die Polizei kann eben auch keine weiteren Motive finden. Es gibt keine anderen Verwandten, die irgendwie profitieren würden von dieser Ermordung. Und ja, gemäß eben dieser Frage, cui bono, wem nützt das Ganze, bleibt einfach erstmal nur er übrig. Ne? Und dann eben noch die Aussage von Sandra, Heikos Freundin, dass sie ihm das zutraut, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Polizei, ne? Das ist ganz klar. Die finden den, wie gesagt, auch sehr, 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 sehr komisch, den Markus, also seine Art, auch mit der Freundin des Bruders umzugehen, dieses ganz offenkundig sich keinerlei Sorgen machen, das erschließt sich denen einfach nicht. Die deutsche Polizei tauscht sich jetzt auch mit der französischen Polizei aus und man nimmt in Augenschein, wie die Leichen gefunden wurden. Und man stellt also fest, dass die Teppiche, in die Leichen eingerollt wurden, bevor sie dann in diese Folie eingeschlagen wurden, das sind Teppiche, die auch aus dem Haushalt Mundo stammen.
Oh, alles klar. Das ist natürlich auch, also finde ich nicht so clever vielleicht, diese Teppiche zu nehmen. Bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass die dorthin transportiert wurden. Und in so einem umgebauten Sprinter oder was er da hatte, würde das natürlich ganz gut funktionieren.
Genau, ja. Also die deutsche Polizei geht davon aus, dass die beiden in Kelkheim im Haus erschossen wurden. Woher Markus die Waffe gehabt haben soll, keine Ahnung. Aber es ist wirklich kein Zauberwerk, eine Waffe zu organisieren. Wenn man das unbedingt möchte, dann findet man da schon irgendeine Möglichkeit.
Das ist so eine der Sachen, die ich niemals ausprobieren werde, aber ich glaub's dir.
Ja, glaub mir das. Und ja, das ist jetzt die Theorie der Polizei. Die wurden im Haus erschossen, in diese Teppiche eingerollt, die man eben vor Ort gefunden hat, beziehungsweise die aus dem Haushalt stammten, dann in Folie und dann im Auto über die Grenze transportiert. Und zwar hat der hinten so ein Bett quasi eingebaut auf der Ladefläche. Es wurde dann rekonstruiert, eben auch in dieser Doku. Stefan Harbort hat das quasi rekonstruiert, dass die Leichen bequem unter diesem Bett hätten Platz haben können. Also der hat quasi so Dummies nachgebaut, die auch in so einen Teppich geschlagen wurden, in Folie geschlagen wurden und hat die dann in so einem Auto unter dem Bett platzieren können quasi.
Ja, also das Adjektiv bequem passt jetzt nicht so gut bei Leichen, aber nein, ich weiß, was du meinst. Die hätten da ganz gut reingepasst und dann ist
Wechseln wir das Adjektiv, sagen wir mühelos passend.
Mühelos, ja, das passt doch sehr gut. Dann scheint die Sache doch eigentlich glasklar zu sein, oder?
Ja, vielleicht auch nicht. Die Polizei geht davon aus, dass er am 15. November diese Morde begangen hat, am 14. oder 15. Also die gehen jetzt davon aus, okay, zwischen dem 11. und 14. müssen die Morde begangen worden sein, weil Heiko eventuell am 14. nochmal gesehen wurde. Am 15. wurde Markus Mundo mit seinem Mundomobil in Südfrankreich geblitzt. Also da kann man nachweisen, dass er dann in Südfrankreich war.
Oh.
Und da hat sich dann auch sein Handy das letzte Mal in Frankreich nochmal eingewählt, quasi im Netz. Und zwar auch genau in dieser Region Perpignan, wo später die Leichen gefunden wurden. Also die Polizei, das heißt, die Polizei geht davon aus, der hat seinen Vater und seinen Bruder zwischen dem 11. und 14. ermordet, verpackt, in sein Mobil geladen, ist über die Grenze gefahren, hat die am 15. entsorgt, ja, und ist dann mit der Fähre auf die Kanarischen Inseln gefahren. Also am 15. hätten die Leichen dann da liegen müssen, also einige Tage vor ihrer Auffindung.
Ja, also grundsätzlich würde das ja zeitlich sehr gut passen. Ich verstehe, dass diese vermeintliche Sichtung am 14.11. da nochmal irgendwie sozusagen der letzte das Stein im Weg sozusagen darstellt. Was mir jetzt aber auch noch auffällt, ist, dass du eben sagtest, dass die Leichen am Vorabend, also am 24.11. abgelegt wurden. Das passt ja jetzt zum 15. nicht mehr so ganz dazu.
So, davon geht die französische Polizei aus. Und wenn das der Fall wäre, dann hätte Markus Mundo ein hieb- und stichfestes Alibi. Dann wäre der nämlich schon auf den Kanarischen Inseln gewesen. Das Ding ist also, der hat die Grenze überquert. Es gibt einen Polizeibeamten, der erinnert sich an ihn und an sein Auto. Der hat auch einen Blick auf die Ladefläche geworfen. Mhm. So beim Smalltalken mal kurz rein. Aber dem ist nichts aufgefallen. Also der hat jetzt nicht unbedingt diese Leichen da unterm Bett gesehen. Der hat aber auch gesagt, er hat nicht intensiv reinguckt. Er hat nur sehr oberflächlich reinguckt. Also das schließt jetzt nichts aus. Ja. Aber Fakt ist, dass Markus am 15. eben in Südfrankreich war und dann eben Südfrankreich auch Richtung Kanarische Inseln verlassen hat. Die französische Polizei geht davon aus, dass die Leichen am 24. abgelegt wurden, weil es am 24. den ganzen Tag sehr, sehr stark geregnet hat. Und die sagen, hätten die Leichen da schon vorher gelegen, hätten die Teppiche voller Regenwasser sein müssen, waren sie aber nicht. Die haben keine Spuren von Regenwasser aufgewiesen. Allerdings waren die ja auch wieder in Folie eingeschlagen. Weiß man jetzt auch nicht, wie vielleicht die Folie da den Regen abgehalten hat. Also ich weiß nicht, ob diese Untersuchung der französischen Polizei da jetzt 100% stichhaltig ist.
Schwierig. Die wurden nochmal wo genau gefunden?
Dazu komme ich gleich. Das ist nämlich auch eventuell nochmal ein kleiner Hinweis.
Ja, würde mich halt auf jeden Fall interessieren, ob das jetzt irgendwie überdacht war oder was
auch immer. Nein, einfach in freier Natur.
Einfach in freier Natur. Und dann hätte man ja schon noch Regentropfen oder sowas gesehen.
Ja, vielleicht auf der Folie. Ne? Das hätte aber, das ist ja...
Also ja, auf der Folie natürlich, meine ja. Ich
ja. Ja, vielleicht. Inwieweit das jetzt nicht der Fall war, weiß ich nicht. Da bezieht sich die französische Polizei immer nur auf die Teppiche, an denen eben keine deutlichen Regenwasserspuren nachgewiesen werden konnten.
Ja.
Also halten wir fest, die Ermittlungsergebnisse der französischen Polizei machen oder scheinen da der deutschen Theorie so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bleibt allerdings da dann auch so ein bisschen die Frage, wenn Markus das nicht war, wer hätte dann die beiden ermorden sollen warum hätte die Person sie dann nach Südfrankreich fahren sollen? Ne? Das ist natürlich
genau, das ist nämlich der Punkt, ne? Vor allem auch mit diesen Teppichen. Weiß man denn was zu diesem über dieses Panzertape? War das jetzt, kann man das überhaupt irgendwie nachvollziehen, ob das in Deutschland gekauft wurde? Das müssen ja Unmengen an Rollen gewesen sein.
Das kann man nicht nachweisen. Nee, das ist nicht bekannt geworden. Es gibt noch etwas, was für die Theorie der deutschen Polizei spricht. An den Kleidern der beiden Toten wird nicht sonderlich viel Blut gefunden. Das hätte aber nach Kopfschüssen durchaus da sein müssen, also in höherem Maße, als es an den Klamotten war. Die deutsche Polizei geht also davon aus, dass die, nachdem sie erschossen wurden, entweder umgezogen wurden oder dass die vielleicht vorher irgendwie leicht bekleidet waren und dann angezogen wurden. Die Kleider, die sie tragen, sind nachweislich aus dem eigenen Bestand. Also die wurden dann in eigenen Sachen wieder angezogen. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen komisch. Also warum sollte irgendein externer Täter die erschießen, denen ihre eigenen Sachen anziehen, die nach Südfrankreich fahren, in ihren Teppichen. Das würde ja im Prinzip vielleicht nur Sinn ergeben, wenn man Markus gezielt beschuldigen würde.
Ja, beziehungsweise, ja, das kann natürlich auch sein, dass ihm da jemand was irgendwie unterstellen möchte. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass dieser Mord wirklich zu Hause bei denen stattgefunden hat und die Täterin oder der Täter versucht hat, dicht einzupacken und gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht, weil eben die Kleidung so voll mit Blut ist und die Kleidung einfach entsorgt hat und aus diesem Grund dann eben beide Leichen umgezogen hat. Das könnte man sich ja eventuell vorstellen. Wurde denn das Zuhause von denen nochmal irgendwie untersucht? Hat man da mal nachgeforscht, ob es da irgendwelche Spuren oder sowas gibt?
Hat man, man konnte da aber keinen möglichen Tatort ausfindig machen. Man muss ja aber dazu sagen, wenn die da im November ermordet worden wären, dann hätte er im Nachhinein monatelang Zeit gehabt, das zu reinigen. Ne?
Also das aber ist, auch die Kugeln hätten ja gefunden worden müssen, werden müssen.
Nicht zwingungsläufig. Also ich weiß nicht, ob die Kugeln noch in den Köpfen steckten. Da kann, ach so, ich tatsächlich, okay. da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Also um so einen Kopf komplett zu durchschlagen, also Eintritt und Austritt, da musst du schon ja auch ein relativ großes Kaliber haben. Ich weiß nicht, was für ein Kaliber verwandt wurde.
Ja.
Aber ich gehe davon aus, dass die Kugeln einfach in den Köpfen steckten und dann mussten halt einfach nur die Patronenhülsen aufgesammelt werden zu Hause, also am möglichen Tatort.
Ja.
Die Auffindeorte sprechen auch wieder so ein bisschen gegen Markus. Das ist nämlich zwar in der freien Natur und Stefan Harbort kommt bei seiner Rekonstruktion wie so oft zu dem Schluss, also der fährt dann da und der sagt, ja, als Nicht-Ortskundiger würde man diese Wege nicht finden. Das sind so Wege, die man jetzt nicht unbedingt als jemand von außerhalb dann ansteuert und fährt.
Mhm.
In der Nähe dieser Wege verlaufen allerdings bekannte Mountainbike-Strecken.
Ah.
Das heißt, das ist durchaus möglich, dass Markus da mal irgendwie in Südfrankreich auf dem Weg nach Spanien auf die Kanarischen Inseln vielleicht mal Zwischenstopp gemacht hat, da gefahren ist und deswegen diese Wege kannte. Also spricht ja eher wieder gegen ihn.
Ja.
Stefan Harbort testet dann generell relativ viel. Der stellt fest, dass es für eine Person möglich ist, diese Leichen also in so Teppiche einzurollen, aber schwer, die in so Folie einzurollen, so wie es gemacht wurde. Da sagt er, das kann man nur schwer ohne Komplizen machen. Allerdings sind seine körperlichen Fähigkeiten wahrscheinlich auch andere als die von Markus Mundo. Der ist jünger, der ist fitter. Nicht? Also nur weil er das nicht kann, heißt das nicht, dass ein anderer das nicht kann.
Ja, also ich glaube, es geht um die Tatsache, dass die eingerollten Leichen, die haben ja in diesen Teppichen so eine Rolle ergeben.
Genau.
Und wenn du versuchst, etwas mit Klebeband dann zu umkleben, wenn man sich das irgendwie mal ganz plastisch mit einer Papierrolle vorstellt und Tesafilm, das ist im Prinzip das Gleiche, dass du ja an einem gewissen Punkt nicht rumkommst. Also das heißt, er macht kurze Streifen, um die Verbundstücke sozusagen zu schließen und dann das Ganze zu umwickeln. Oder aber du musst ja quasi dann immer die Leiche anheben, oder die Rolle anheben, um dann drumherum zu wickeln. Und ich glaube, das ist halt das Problem dahinter.
Ja, aber das hätte ein fitter junger Mann ja durchaus geschafft. Ich finde halt diese Rekonstruktion immer so ein bisschen schwierig. Also er mietet dann quasi so zwei Studenten, die dann die Leichen aus dem Kofferraum seines Autos, also diese Dummies, rausnehmen sollen und an die jeweiligen Fundorte quasi so hinwerfen, wie die gefunden wurden.
Hm.
Und das sind so zwei spargelige Studenten, die kriegen das ganz gut hin. Er sagt dann, okay, da muss man zu zweit für gewesen sein, ich hätte das nicht hinbekommen, aber auch da wieder, ne, nur weil er jetzt vielleicht nicht die körperlichen Kapazitäten hat, diese Säcke dann so weit zu werfen, heißt das nicht, dass ein anderer das nicht auch geschafft hätte.
So, ja, also ja, klar.
Das ist immer sehr, sehr wackelig und er hat natürlich auch eine Agenda, er will natürlich auch Zweifel so ein bisschen schüren, ne?
Ja.
Also meiner Meinung nach, ich habe diese rekonstruierten Säcke gesehen und meiner Meinung nach durchaus möglich, die so zu bewegen. Wenn ich so dran denke, früher beim Boxtraining, wenn wir dann die großen Sandsäcke durch die Halle transportiert haben, also wir haben die dann oft nicht nur zum Aufhängen gebracht, sondern so auch zum als Trainingsaspekt hat man die so getragen durch die Halle, ne? Mhm. Und die sind dann ja auch so 2,60 Meter, 70, 80 Kilo schwer, ne? Also auch durchaus wie ein Mensch.
Ja.
Und so stelle ich mir quasi auch dieses Bonbon vor, was da der Täter da so hatte. Und das ist natürlich zu machen. Ne?
Ja, durchaus, ja. Anstrengend, aber machbar.
Ja, auf jeden Fall. Ja, eine mögliche Tatwaffe würde natürlich Aufschluss auch eventuell über einen Täter geben, aber die wird halt niemals gefunden.
Okay.
Es gibt da, wie gesagt, auch keine Hinweise, es gibt keine, nichts, was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass das irgendwie eine spezielle Waffe war, die man jetzt hätte identifizieren können anhand der Munition oder so, oder was das überhaupt für ein Kaliber war und so.
Mhm.
Inwieweit Markus Mundo übrigens da jetzt Ortskenntnis hatte in diesem Bereich Perpignan, Mias, das weiß man nicht, aber man kann durchaus davon ausgehen, weil es da eben sehr bekannte Mountainbike-Strecken gibt und das eben genau auf dem Weg seiner üblichen Route liegt. Also der ist immer, wenn der auf die Kanaren gefahren ist, über Südfrankreich gefahren, über Spanien, bis nach Portimão, das ist in Portugal, und dann mit der Fähre auf die Kanaren. Der hat immer die gleiche Linie zurückgelegt. Und da kann man zumindest unterstellen, dass der vielleicht auch hier und da mal beim Pausemachen diese Strecken erkundet hat.
Ja, ich finde es auch wirklich sehr auffällig, ne? Dass es genau auf seiner Strecke liegt und dass er im Prinzip diese Gegend durch sein Hobby auch sehr gut kannte, vermutlich kannte, und eben auch, dass die Teppiche mit dorthin genommen wurden. Und gleichzeitig finde ich die Sache mit den Teppichen so waghalsig, dass ich mir das fast kaum vorstellen kann. Denn ihm muss doch klar gewesen sein, oder dem Täter muss doch klar gewesen sein, dass es da eine Verbindung geben wird, oder dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen den Teppichen und dem Wohnort.
Ja, es ist zumindest, wenn er der Täter war, dann wäre es doch sehr naiv, davon auszugehen, dass dieses ganze Szenario nicht auf ihn zurückfällt. Ja, denn wie gesagt, was für ein Zufall wäre das, wenn ein anderer Täter diese Morde begangen hätte, hätte die in dem Haus dann in diese Teppiche gewickelt und hätte die wirklich dann auch da abgelegt, wo Marcus Mundo wirklich garantiert immer vorbeikommt. Also was wäre das für ein Zufall?
Ja, eben. Wie wurden die Leichen eigentlich identifiziert?
Keine Ahnung. Also ob die
das jetzt ist für mich nochmal so ein wichtiger Punkt, denn also so blöd kann man ja nicht sein, dass man dann, sag ich mal, den Ausweis nicht entnommen hätte. Speziell dann, wenn die umgezogen wurden. Ja, dann ist es ja schon fast eine mutmaßliche Handlung zu sagen, okay, ich schiebe da jetzt ein Portemonnaie mit einem Ausweis rein und nehme zufälligerweise diese Teppiche von zu Hause, damit die auch gefunden und auch erkannt werden können.
Ich würde fast davon ausgehen, dass es so war, weil die französische Polizei hat die relativ schnell identifiziert. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Also ja, die hätten vielleicht anhand der Kleider, da war wohl feststellbar, dass das auch Kleider sind, die in Deutschland gekauft wurden, hätten die vielleicht sich mit dem Zahnprofilen an deutsche Zahnärzte wenden können und hätten dann sagen können, hier, wir bitten um Hilfe. Das hätte natürlich, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Identifikation ging sehr schnell. Wie die erfolgt ist, weiß ich nicht. Ich habe nur immer wieder in Quellen gelesen, dass die einfach sehr schnell die Identität der Toten geklärt war.
Ja, und das passt für mich einfach nicht zusammen. Also egal, welcher Täter es war, in dem Moment, wenn man sagt, okay, sie wurden umgezogen, und eben aus besagten Gründen, ansonsten hätte man mehr Blutflecken sehen müssen und so, dann finde ich, ist das ein irrsinniger Zufall eigentlich, dass dann ausgerechnet in diesen Kleidungsstücken dann vielleicht auch die Brieftaschen oder sowas waren, wenn das denn die Schlüssel gewesen sind, um die Leichen zu identifizieren.
Vielleicht wollte man ja, dass die schnell identifiziert werden. Weißt du, wenn er davon ausgeht, so, dass man ihm sein Alibi glaubt, dann wäre das ja auch sinnvoll gewesen, schnell auf die Leichen zu stoßen. Dann hätte er halt sagen können, ja, aber ich war ja auf die Kanarischen Inseln, dann war ich zu Hause, ich kann es ja nicht gewesen sein.
Ja, aber er konnte das ja nicht wissen. Er konnte ja nicht wissen, dass es da diesen Regentag am 24. gab. Also ja, insofern konnte er nicht wissen, wann die Leiche gefunden wurde oder die Leichen gefunden wurden.
Ja, so oder so ist er in den Augen der Polizei und der Staatsanwaltschaft eigentlich der einzige Verdächtige.
Hm.
Und so beginnt dann im September 2012 auch der Prozess gegen ihn, also so knappe 1,5 Jahre, nachdem er das erste Mal mit der Polizei in Kontakt getreten ist.
Hm.
Der wird sich etwas länger ziehen, bis in den April 2013, weil es halt einfach ein reiner Indizienprozess ist. Also alles im Konjunktiv quasi. Und der Anwalt von ihm, der kritisiert das auch in dieser SWR-Doku, dass es eben keine Beweise gibt aus seiner Sicht, dass alles nur Indizien sind, dass man darüber hinaus eben niemals jemanden verurteilen könnte. Ne?
Ja.
Allerdings fördert die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft jetzt schon auch Indizien hervor, die durchaus auch für Markus Schuld sprechen. Die können nämlich jetzt rausfinden oder die können tatsächlich nachhalten, dass in der Folgezeit, also in der Zeit, wo Markus nachweislich wieder in Deutschland war und sich angeblich keine Gedanken um seine Familie gemacht hat, also davon ausgegangen ist, dass die im Urlaub sind oder dass die irgendwo überwintern, hat er sich nachweislich mehrfach telefonisch als sein Vater ausgegeben.
Oh.
Und seinen Bruder Heiko bei verschiedenen Anlaufstellen krank gemeldet, bei verschiedenen Gelegenheiten, wo der hätte erscheinen sollen.
Ach krass, okay.
Und hat auch mit der Kreditkarte seines Bruders verschiedene Einkäufe bezahlt und hat von dem E-Mail-Account seines Bruders Heiko diverse E-Mails an bestimmte Leute geschickt, um die quasi auch zu beruhigen. Und das ist dann wieder so, wenn er wirklich in diesem Haus gewesen wäre und hätte sich gedacht, vielleicht überwintern die irgendwo und haben mir nicht Bescheid gesagt, warum hätte er denn dieses Schauspiel spielen sollen?
Ja, und vor allem mit so einer Entspanntheit, ne? Also verbunden. Genau. Er müsste dann wirklich niemandem irgendwie eine Story auftischen, wenn er halt wirklich guten Gewissens gesagt hätte, okay, komm, die sind irgendwo und überwintern und machen, keine Ahnung, sich eine gute Zeit oder so.
Und da muss man halt schon sagen, also auch wenn es nur Indizien sind in diesem Prozess, das sind schon sehr, 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 sehr handfeste Indizien, sehr eindeutige Indizien, ne? Er hat zum Beispiel auch, bevor er offiziell wusste, dass die beiden tot sind, das konnte die Polizei dann auch nachhalten oder die Staatsanwaltschaft, bevor er also offiziell von der Polizei darüber informiert worden ist, dass die beiden verstorben sind, hat er bei Gericht versucht, einen Erbschein zu beantragen. Und den gibt es ja eigentlich erst bei klarem Tod. Also wenn die beiden auf jeden Fall verstorben sind.
Ja.
Und auch da, also um das Erbe dann quasi antreten zu können. Das ist eine Voraussetzung für weitere Erbtätigkeiten halt, ne? Und auch da muss man sich ja fragen, wenn er davon ausging, dass die überwintern, warum will er dann da einen Erbschein beantragen und warum will er quasi in Erfahrung bringen, gerichtlich und anwaltlich, wie hoch sein Erbanteil wäre. So, ne, das macht ja hinten und vorne keinen Sinn.
Nee, macht das nicht. Also ich finde, das Krasseste ist wirklich diese Krankmeldung, muss ich sagen. Dass er jetzt mit der Kreditkarte des Bruders bezahlt hat, okay, gehört sich nicht, aber kann vielleicht sein. Dass er über die E-Mail-Adresse dann Nachrichten verschickt hat, auch schon seltsam, besonders um Leute zu beruhigen. Aber diese Krankmeldung, obwohl er doch eigentlich davon ausgeht, dass die sonst wo sind, zumindest hat er das vorgegeben, das macht ihn so richtig verdächtig.
Ja, das finde ich auch. Und wie gesagt, auch die Sache mit dem Erbschein, ne? Also, ja. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also sein Anwalt sagt dann auch tatsächlich in dieser Doku oder hat auch vor Gericht gesagt, in diesem Grundsatz oder dem Grundsatz in dubio pro reo folgend hätte man ihn nicht verurteilen dürfen. Der Richter hatte halt einfach nur die Antwort übrig, dass in dubio pro reo voraussetzt, dass man irgendwelche Zweifel hat. Ja, und er hatte, okay. Also das ist ja schon auch, also er hatte wirklich keine und hatte diese ganzen Sachen offenkundig, ja, als wirklich schlagend fast schon Beweise gesehen. Ich habe auch das Schlussplädoyer von Markus Mundo gesehen, das ist in dieser SWR-Doku, wird das so verlesen, was er zum Schluss zu sagen hatte.
Ja.
Und das wirkt für mich auch so wie so eine, weiß ich nicht, so eine leidenschaftslose Selbstbeweihräucherungsrede, so ich war es nicht, ich bin immer der Vermittler in der Familie gewesen, ich bin Fahrradfahrer und Fahrradfahrer sind nette Menschen, also das hat mich auch so gar nicht gecatcht irgendwie, da habe ich auch gedacht so, das ist nicht, da fehlte jegliche Form von Leidenschaft und so würde ich mich nicht verteidigen, wenn ich vor Gericht stünde wegen Mordes an meinem Bruder und meinem Vater.
Mhm. Naja, nee. Okay, er wurde also dann verurteilt und was hat er für eine Strafe bekommen?
Ja, 15 Jahre, besondere Schwere 15. der Schuld.
Oh, natürlich, okay.
Ja. Zwischendurch auch ging es dann darum, ob er erbunwürdig ist. Ich glaube, ihm ist das Erbe auch abgesprochen worden.
Ja.
Tatsächlich. Ja, er hat da auch vor Gericht, das Gericht war auch wirklich erzürnt, weil er dann auch immer wieder irgendwelche Theorien angebracht hat, die dann wieder Zeit gekostet haben, die zu widerlegen. Also er hat dann irgendwie zwischendurch, hat er dann irgendwie behauptet, seine Familie wäre Opfer vom NSU, was natürlich, warum, ne, passt überhaupt nicht ins Schema. Dann hat er irgendwie angemerkt, wenn er die Leichen schon am 15. abgelegt hätte, dann hätten die niemals bis zum 25. gelegen, weil französische Wildschweine die dann längst gefressen hätten. Dann musste ein Gutachten erstellt werden zum Fressverhalten von französischen Wildschweinen, um das dann wieder zu widerlegen. Also da ist halt, wie gesagt, er hat da auch alle möglichen obskuren Theorien reingehauen und versucht, da weiß ich nicht, Zweifel zu säen, aber es gibt halt keine Zweifel, ne?
Nicht wirklich. Also ich finde es auch wirklich relativ klar. Ich kann halt nach wie vor nicht nachvollziehen, wie das, wie man auf so eine Idee kommen kann, die Teppiche des Elternhauses zu benutzen. Und
das auch, ist schon sehr dumm.
Ja, und auch diese, vermutlich ja, diese Ausweisdokumente irgendwie beizulegen oder wie auch immer. Oder zumindest mal die Taschen nicht zu kontrollieren, ob da ein Ausweis drin ist. Man weiß ja nicht.
Ja.
Das finde ich schon schwierig.
Ja, also wie gesagt, so, er wird auf jeden Fall mindestens 25 Jahre sitzen, eine besondere Schwere der Schuld, Mord aus niederen Beweggründen. Das Urteil wird 2014 dann auch nochmal bestätigt, also es gab eine Revision.
Mhm.
aufgrund der Tatsache, dass er zwischendurch auch für erbunwürdig erklärt wurde, hat er auch kein Geld. Das heißt, sein Anwalt, der immer noch daran arbeitet, ihn freizubekommen, arbeitet quasi größtenteils unentgeltlich, beziehungsweise es gibt einen Twist. Und zwar bezahlt mittlerweile die Freundin des Bruders relativ viel für Markus Mundo.
Das, gut, dass du es ansprichst. Ich hatte nämlich vorhin noch so einen Gedanken, dass ich mir dachte, okay, könnte da nicht vielleicht noch eine andere Person eine Rolle spielen? Denn man darf ja nicht vergessen, diese offensichtliche, ich sag mal, Ausstattung der Leichen mit Teppich und Ausweismaterialien, was wir hier mal unterstellen, kann ja auch darauf hindeuten und auch die Platzierung in Südfrankreich im Übrigen, dass man ihm da irgendwie was,
Könnte, ne? Ja. Diese Freundin ist selber blind seit Geburt. Also so hat Heiko Mundo die kennengelernt, also die wird den Mord mit Sicherheit auch nicht begangen haben, beziehungsweise auch die Entsorgung nicht, also das, falls du jetzt in diese Richtung gedacht hast.
Ja, habe ich.
Die hat ihn dann in Haft besucht, Markus, und wollte quasi antworten. Und der hat es dann geschafft, sie davon zu überzeugen, dass sie, dass er es nicht war. Also hat ihr Zweifel quasi eingeimpft und hat ihr quasi auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl eingeimpft, weil die Ermittlungen ja auch damit zu tun hatten, dass sie gesagt hat, sie traut ihm diese Tat zu.
Ja, verstehe.
Und sie hat jetzt quasi, sie sagt jetzt, sie wurde von der Polizei gedrängt, diese Aussage zu treffen. Die wollte sie eigentlich gar nicht treffen. Und jetzt fühlt sie sich schuldig und so klammert sie sich jetzt auch an dessen Unschuld und hat sich im Laufe der Zeit von ihrem Vater wiederum Geld geliehen, um Markus Mundo zu unterstützen, weil der eben keine Mittel mehr hat. Und so hat sie mittlerweile über 60.000 Euro reingesteckt in dessen Verteidigung. Oh. Und glaubt natürlich jetzt auch deswegen hart an dessen Unschuld, weil sonst das Geld auch einfach weg ist. Also wenn sie jetzt,
ja, ich glaube auch, wenn das Geld eine Rolle spielt, dann will man das auch glauben. Ne?
Ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach daran glauben will, weil sie jetzt so ein bisschen so einen Ersatz für ihren toten Partner gefunden hat. Also die telefoniert jetzt sehr oft mit Markus, die hat ja jetzt eine neue Bezugsperson in ihrem Leben, jemand, mit dem sie sehr häufig in Kontakt steht, der auch gut reden kann, der auch charmant ist, aber der halt aus meinem Eindruck aus dieser SWR-Doku, also das ist wirklich nur ein Oberfläche-Eindruck, ne? Aber ich halte den für einen vollkommenen Vollnarzisten und ich glaube nicht, dass der den leisesten Scheiß auf diese Frau gibt, so. Das ist für ihn, also so, vielleicht täusche ich mich total, ne? Aber ich blicke da einfach in so ein Gesicht, das versucht, Emotionen darzustellen, aber das nicht kann, weil der keine hat und der versucht einfach, diese Frau ist für ihn einfach so eine Geldquelle, um seine Verteidigung am Laufen zu halten.
Ist ja dahingehend ganz interessant, als dass du ja eben gesagt hast, dass dieser Hauptermittler auch eben genau so ein Gefühl hatte. Ne? Ja. Dass er gesagt hat, okay, es scheint hier ein Schauspiel zu sein, irgendwas ist hier total seltsam, ein sehr unnatürliches Verhalten zu beobachten und offensichtlich auch zu spüren. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass ich weiß ja nicht, wie diese Doku gestrickt ist, ob man erst das Interview dieses Ermittlers hört und danach halt diese Szene hat, auf dessen Basis du das jetzt hier gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz, also es könnte sein, dass sozusagen deine Meinung vorgeprägt wurde, weißt du, dass sie in eine gewisse Richtung gelenkt wurde, weil einfach diese Szene vorher im Film stattfindet. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht, sondern viel eher, dass du da ein gleiches Bauchgefühl entwickelt hast. Und das ist ja mal spannend.
Ja, und ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl. Ich kann mich da im Prinzip drauf verlassen. Ich habe zwar auch schon Fehler gemacht hinsichtlich meines Bauchgefühls und oder beziehungsweise bin von Leuten enttäuscht worden, aber das war dann jedes Mal so, dass mein Bauch mir das gesagt hat und ich mein Bauchgefühl bewusst ignoriert habe. Also wenn ich auf meinen Bauch höre, dann geht das eigentlich meistens in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich auch hier, wie gesagt, es mag so sein, dass es auch da so ein bisschen ein Problem ist, dass das einfach kein Mensch ist, der mir sympathisch ist und ich deswegen vielleicht was unterstelle. Ne? Aber wenn diese Doku, als ich die gesehen habe, dachte ich, dieser Mensch ist einfach nur an sich selbst interessiert und an nichts anderem. Und das ist genau die Art Mensch, die um ein ruhiges und gemütliches Leben zu führen, sich auch Vater und Bruder entledigen würde.
Das ist krass. Okay. Ist in der Geschichte noch irgendwas passiert oder ist es jetzt im Prinzip nach wie vor so der Stand der Dinge, dass er inhaftiert ist? Und
Stand der Dinge. Wie gesagt, auch Stefan Harbort musste dann einräumen in dieser Doku, dass er keine derart massiven Zweifel schüren kann, dass man daraufhin nochmal ein Wiederaufnahmeverfahren gründen oder bilden kann.
Hm.
Und das nimmt er auch so seltsam gefasst zur Kenntnis. Also wenn ich mir überlege, ich bin Markus Mundo, ich sitze im Knast wegen Mord aus niederen Beweggründen, besondere Schwere der Schuld, und das ist quasi meine letzte Trumpfkarte, vielleicht nochmal was zu bewegen.
Ja.
Und er nimmt das, also diese Aussage, dass man nichts für ihn tun kann, einfach so relativ, ja, entspannt zur Kenntnis, also so nicht, als ob ihm das irgendwie, mich würde das niederschmettern, weißt du, weil ich mir denken würde, so scheiße, eine neue Chance auf vielleicht Freiheit und das, was Unrechtes wieder gut gemacht wird, ist vergeben. Aber er wirkt einfach nicht wie ein Mensch, der besonders ausgeprägte Emotionen hat, auch wenn er so redet. Das ist alles sehr, sehr unemotional und unempathisch so.
Verstehe.
Du kannst dir mal angucken, die Tage so. Ich schicke dir nachher den Link zu. Das sind, glaube ich, so 20 oder 30 Minuten Häppchen, 2-3 Folgen, glaube ich. Und dann versuch mal, zumindest mal dir so einen Eindruck von ihm zu verschaffen und versuch, was ich gesagt habe, auszublenden und versuch einfach auf dein Bauchgefühl zu hören und guck, was das dir sagt. Ne?
Ja, ich habe das hier gerade schon geöffnet. Mundo ist der Herr mit der Brille, glaube ich dann, ne?
Genau, ja.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ich wäre sehr interessiert daran. Jetzt habe ich natürlich deine Meinung schon sehr vorgeprägt durch meine Aussage, ne? Aber ich traue dir da durchaus zu, mit der nötigen Objektivität nochmal dran zu gehen und dir dein eigenes Bild zu machen und dann vielleicht auch mir zu widersprechen. Ich wäre dann sehr interessiert daran, das irgendwie dann auszudiskutieren, je nachdem, wenn du eine abweichende Meinung hast.
Ja, ich finde das schwierig, ne? Man kann Leuten immer nur vom Kopf gucken. Interessanterweise habe ich jetzt ganz kurz mal hier reingelugt und irgendwie 3 Wortfetzen von ihm mitbekommen und sehe da oberflächlich betrachtet eine Person, die, wenn ich sie so deuten, lesen möchte, wie du es gerade geschildert hast, ich so auch lesen kann. So.
Der,
wie gesagt, 3 Wortfetzen habe ich jetzt nur mitbekommen. Das ist überhaupt nicht repräsentativ, ne?
Ja, aber der wirkt einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, ich will jetzt auch nicht mehr sagen, ich bin gespannt, auch hier auf das Feedback der Zuhörerschaft. So, guckt euch diese Doku an, die findet man easy, gebt bei YouTube, wie heißt das Ding, Mundo einfach, ne?
Mundo im Kreuzverhör steht jetzt hier.
Ja, und schildert mir eure Eindrücke, sagt mir, ob ich mich irre oder ob ich mich eurer Meinung nach irre. Was ihr von dem Fall haltet, habt ihr diese Doku gesehen, habt ihr Zweifel an dieser Tat oder gibt es irgendwelche Sichtweisen, die wir komplett übersehen haben, wäre spannend zu wissen.
Ja, auf jeden Fall, liebe Leute, und ja, um so ein bisschen unser Wort zu halten und nicht wieder ins Labern zu rutschen, würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal hier einen Sack zu an der Stelle. Vielleicht nehmen wir uns fürs neue Jahr vor, mal wieder Was wäre, wenn einzuführen. Und
ich bitte sehr
Rubriken,
darum.
Ja.
Okay. Bitte sehr darum. Ich muss noch einen Nachtrag bringen. Asche über mein Haupt, und zwar zu der Folge, als Flo Rubens dich vertreten hat, wo wir über die Entführung und den Tod von Ursula Herrmann gesprochen haben. Und ich einfach so ganz selbstbewusst verkündet habe, dass der verurteilte Täter Werner Masurek gestorben ist. Ist er gar nicht, der lebt noch.
Oh.
Ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf gekommen ist, aber ich hätte wirklich meine rechte Arschbacke darauf verwettet, dass dieser Mann schon vor einiger Zeit gestorben ist. Das war so in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Keine Ahnung warum, aber der lebt tatsächlich noch.
Es ist seltsam, ne? Ich kann mich davon auch nicht freisprechen, manchmal Dinge so abzuspeichern, wie ich es haben möchte oder wie ich es im ersten Moment auffasse. So aufnehme, weißt du?
Ja.
So, dann hält man so, man hört mit halbem Ohr irgendwo zu und hat so das Gefühl, okay, ich habe es verstanden und das war's. Und blendet dann aus quasi. Und ich glaube, vielleicht war das in deinem Fall auch sowas.
Das muss so gewesen sein. Das ist auf jeden Fall total crazy. Ich habe das dann auch, ich war mir so sicher, dass ich das im Rahmen der Vorbereitung für die Folge gar nicht mehr nachgeguckt habe, weil ich mir einfach so 1000 Millionen % sicher war. Und dann wurde ich auf den Fehler hingewiesen und ich dachte, Moment, habe ich da wirklich einen so gravierenden Fehler gemacht? Und ja, das hatte ich. Also auch nochmal Shoutout an die Leute, die mich darauf hingewiesen haben. Vielen Dank, dass ihr mich drauf gestoßen habt.
Sehr aufmerksame Zuhörer.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt richtige True Crime Nerds auch im Publikum und wenn man da einen Fehler macht, dann finden die das direkt raus. Ne?
Ja, So ist es.
Ja, ansonsten finde ich diesen Vorsatz fürs neue Jahr sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Wir führen unsere Rubriken wieder ein. Gerade was wäre, wenn, haben wir viel zu lange vernachlässigt. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten bleibt mir da nichts mehr hinzuzufügen. Das ist jetzt die erste Folge 2025. Ich finde es geil. Ich werde die möglichst zeitnah schneiden. Vielleicht kommt die zeitgleich mit der Radiofolge raus. Also beides im Laufe der Woche jetzt. Und dann haben wir, glaube ich, zwei wirklich starke Folgen, mit denen wir einsteigen ins Jahr.
Das glaube ich auch.
Ich will kurz noch was zu der Radiofolge sagen. Das ist natürlich was ganz anderes als unsere anderen Folgen, weil wir eben nicht konkret über ein Verbrechen, über was Neues sprechen, sondern weil wir eben auf die vorige Folge aufbauend jemanden zu Wort kommen lassen, der davon betroffen war, wie das dessen Leben beeinflusst hat. Also das ist eher ein Interview als eine True-Crime-Folge. Das ist ja. so ein kleiner Vorgeschmack darauf, habe ich heute auf der Heimfahrt gedacht, wie ich mir Stockbrot vorstelle. Weil ich stelle mir Stockbrot auch so vor, dass wir immer wieder Gäste haben, die uns interessieren. Und so finde ich, wie das heute war, das wäre fast schon eine Stockbrot-Folge gewesen.
Ja. So eine Art stelle ich mir das eigentlich auch vor. Wobei natürlich Stockbrot von der Thematik her und deutlich diverser ist und
genau.
Nicht irgendwie festgefahren in eine Richtung geht, sondern halt, da kann es theoretisch sein, dass uns, so stelle ich mir es jemand zumindest vor, keine Ahnung, was vielleicht wirklich von seinem Radsport-Hobby erzählt oder was auch immer was, ne? Und der Nächste kommt und erzählt uns was über Blue Zones Kitchen. Also alles möglich ist da drin.
Ich stelle mir einfach vor, dass wenn wir Leute dabei haben, dass es einfach Menschen sind, die wir generell aus welchem Grund auch immer interessant finden. Ja,
genau.
So, aber das hätte genauso sein können wie heute, finde ich, so von der Gesprächsatmosphäre her.
Ja.
Und dann wäre es halt zufällig so ein bisschen so eine True Crime Thematik gewesen.
Ja, das wäre eigentlich quasi, vielleicht sollten wir es nicht Stockbrot nennen, sondern so nach einer Adresse benennen, in der wir unsere WG hatten. Vielleicht wäre das ein passenderer Name. Können wir nochmal überlegen, wie der Podcast heißen könnte. Aber weil das eigentlich so ein typisches Küchengespräch für uns wäre, ne? So wie wir früher irgendwie unterwegs waren.
Ja, ich hatte auf jeden Fall heute im Radiostudio, das sage ich, wirklich mehrfach Gänsehaut und ich bin auch da gespannt, wie euch das gefällt, weil es halt eben so ein komplett anderes Format ist und für uns war das total spannend, einfach mal mit einem Betroffenen auch zu reden und für uns war es der absolute Ritterschlag, von dem dann zu hören, dass er das wirklich gut und schön fand, wie wir über seine Schwester gesprochen haben.
Ja, definitiv. Das kann man nicht anders sagen.
Machen wir den Sack zu an der Stelle. Danke, Daniel, dass du dich nochmal aufgerafft hast. Daniel ist nämlich deutlich müder als ich. Ich bin zwar auch ein bisschen platt, aber der hat sich nochmal richtig hier aus dem Schlafmodus hervorgekämpft für diese Folge. Also Props an dich. Und,
danke.
Ja, dann starte morgen gut
in die Woche. Du bist ja quasi beruflich bedingt, bist du ja eine Nachteule, von daher steckst du das eher weg als ich.
Ja, ich war immer schon ja eher so ein Nachtmensch auch. Ja. Naja, starte morgen gut in die Arbeitswoche und
danke
ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und allen nochmal ein wunderschönes 2025.
Da schließe ich mich an. Macht's gut und euch einen guten Start in die Woche. Ciao.
Ciao.